Munchkin.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Lanzi über Munchkin. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Heute haben wir sie wieder getroffen, der Michael und ich, zum Thema Munchkin.
Hallo Michael.
Und zwar Munchkin ist ja, hat eigentlich einen mehrdeutigen Begriff. Auf der einen Seite, beim Rollenspiel ist es ja mehr oder weniger die Bezeichnung für einen Power-Gamer. Also sprich eine Person, die seinen Charakter so hardcore wie möglich, so mächtig wie möglich zu machen. Und auf der anderen Seite ist aber Munchkin auch noch ganz was Witziges, was aber auch in die Richtung geht.
Man muss dazu sagen, dass bei uns Munchkin jetzt eigentlich nicht so diesen Verbreitungsgrad hat, also die Bezeichnung für jetzt Spieler, die quasi Powergamer sind. Also ich kenne das von meiner Jahre und mittlerweile auch schon jahrzehntelangen Rollenspielerei, wir sagen immer Powergamer dazu. Stellenweise dann auch, nimmt man Namen her von Leuten, wo man weiß, dass die Powergamer sind, ja, wo man sagt, da reißt man dann an, Punkt, Punkt, Punkt oder so. Ja. Ich meine, ich kenne das von mir, weil ich hab damals mit AD&D angefangen. Und ich habe da hat es dieses Konzept des ETW-0 gegeben, ja, das ist mit Rüstungsklasse. Und das habe ich nie ganz verstanden und das ist irgendwie der ETW-0 quasi mein alter Feind im Rollenspiel. Ja. Da war dann wirklich das schon, wenn irgendwer einen ETW-0 falsch ausgerechnet hat in meiner Gruppe, dann hat es immer geheißen, hast dann Lanze gerissen. Ja. Also es trifft auch mich manchmal, was ich aber ziemlich lustig finde. Ich habe das dann übrigens auch selber dann oft forciert, dass das dann auch so genannt wird. Ja. Es Hauptsache, das passt schon, ja, so in die Richtung. Nein, also Munchkin kommt jetzt von der Bezeichnung her, soweit ich weiß, ja, kommt ja von The Wizard of Oz, also der Zauberer von Oz, vom Frank L. Baum, wo ja die Dorothy am Anfang jetzt ins Lande Oz mit ihrem Haus da gezogen wird über den Wirbelwind und dann in einem Dorf landet mit so kleine zwergenartige Kreaturen, ja, oder Wesen, die man so, glaube ich, ein bisschen mit den Oompa Loompas bei Charlie und die Schokoladenfabrik vergleichen kann. Und das sind dort eben die Munchkins. Und interessanterweise hat sie eben dieser Begriff Munchkin dann eben offenbar auf das übertragen in Amerika, was wir Powergamer nennen. Und es hat dann irgendwann einmal ein Card Game gegeben, ja, oder gibt es seither, ja, seit unvordenkbarer Zeit. Also ich kenne das schon voll lang in Wirklichkeit. Also ich glaube, schon vor 2000 hat es das gegeben. Und zwar ist das von Steve Jackson Games. Also der Steve Jackson hat das mehr oder weniger die Spielmechanik. Und der John Kovalic hat das illustriert. Und ich glaube, dass die meisten auch in John Kovalic, also über Munchkin und über diese Zeichnungen, die er dort hat, entsprechend auch kennen. Es ist ja so, dass das Munchkin in Wirklichkeit ein leicht zu erlernendes Kartenspiel ist, das eindeutig auch den Sammler in einem befriedigen kann und das mit dem ganzen Konzept des Rollenspiels einfach so ein bisschen sie drüber lustig macht, muss man ganz ehrlich sagen. Also mir gefällt es auch deswegen, weil wenn man eben Rollenspieler ist und wenn man so wie ich jetzt schon relativ lange, also ich mache das jetzt seit ich 18 bin, mittlerweile bin ich bald 38, also man sieht das, so um 2001 habe ich mit Rollenspielen angefangen und habe halt wirklich auch verschiedene Phasen durchlebt. Also wie ich zuerst gesagt habe, ich habe mit AD&D angefangen und dann D&D 3.0, 3.5 und so weiter und so fort. Die verschiedenen Modeerscheinungen auch, die es im Rollenspiel gegeben hat, ja, wobei ich sicher nicht alle mitgemacht habe. Und das ist dann immer nett, wenn man halt im Munchkin diese Dinge wiedererkennt, weil das Munchkin ist nicht einfach nur so, wir hauen ein Klischee aufs andere drauf, sondern es ist einfach, man merkt, dass die Leute, die das designt haben, sie einfach mit Rollenspiel und mit der Szene auskennen und dementsprechend sie auch gut drüber lustig machen können und drüber lustig machen dürfen sozusagen.
Definitiv, ja. Also ich glaube, es gibt keine Karten, die ich bis dato gesehen habe, die nicht irgendwie lustig oder die Realität, falls realitätsbezogen ist, stark überzeichnet.
Das stimmt, ja. Man hat vor allem auch Folgendes, dass man, also gerade beim das Grundspiel, ja, also das Munchkin Classic mehr oder weniger, oder Munchkin Fantasy sagt man mittlerweile dazu, das bezieht sich ja sehr stark auf Dungeons and Dragons. Und dort erkennt man einfach auch viele, viele Monster wieder, die halt irgendwie verballhornt worden sind und so weiter. Und es ist auch in Wirklichkeit, wenn man es anschaut, von der Spielmechanik her, spiegelt es im Wesentlichen jetzt Dungeons and Dragons wieder.
Ja, nicht nur Dungeons and Dragons, aber im Prinzip so das Grundspiel ist ja eigentlich definitiv ausgerichtet auf D&D.
Ganz genau. Es heißt auf der Munchkin-Packung immer, töte das Monster, stehle den Schatz und betrüge deine Kameraden. Also kill the monster, steal the treasure, stab your buddy. Das ist nämlich auch ein sehr wichtiges Konzept beim Munchkin. Es geht nicht nur darum, so rein D&D-technisch einfach hoch zu leveln und einfach unglaublich stark zu werden und einfach alles, was Beine hat, als laufende Experience Points zu behandeln, sondern es geht auch sehr klar darum, dass man den anderen im Spiel, ich sage mal, Steine in den Weg legt. Und aus dem ergibt sich eigentlich der meiste Spaß an dieser ganzen Sache auch. Ja. Also, dass sozusagen die Spieler eigentlich nicht gemeinsam gegen Spiel oder gemeinsam gegen den Dungeon Master, wenn man das so möchte, spielen, sondern sozusagen jeder nur so lange der Freund vom anderen ist, bis er das Gefühl hat, er übervorteilt oder wird übervorteilt. Das ist, und das Spiel begünstigt das auch total. Was mir zum Beispiel wahnsinnig gut gefällt, das habe ich immer wieder gerne auch genutzt. Ja. Munchkin inhärent sind natürlich auch Regeldiskussionen. Also man muss natürlich über Regeln diskutieren. Es hat anders keinen Sinn. Also es kann im Rollenspiel wahnsinnig viel über Regeln diskutiert werden. Und es steht explizit in dieser kurzen Anleitung, weil das Spiel selber von den Mechaniken ist wahnsinnig einfach. Da steht explizit drinnen, wenn es zu Regeldiskussionen kommt oder solche Meinungsverschiedenheiten, dann sind diese durch lautes Anschreien zu lösen, wobei im Zweifel der gewinnt, dem das Spiel kehrt.
Kommen wir zu dem, wie spielen wir Munchkin? Machen wir einfach mal so die einzelnen Phasen durch, die jeder macht, beziehungsweise die Vorbereitung ist ja relativ einfach, zwei Kartenstapel mischen und hinlegen.
Genau, also es gibt im Prinzip zwei Arten von Karten, die übrigens in jeder Munchkin-Inkarnation gleich sind. Es gibt immer die Dungeon- oder Türkarten und die Schatzkarten. Und in Wirklichkeit ist es so, dass man einfach da entsprechend zwei Stapel macht und am Anfang jeder Spieler halt eine gewisse, das kann man sich auch ausmachen entsprechend, eine gewisse Anzahl von Türkarten und Schatzkarten bekommt. Grundsätzlich ist es so, die Schatzkarten, da sind einfach Dinge drinnen wie Ausrüstungsgegenstände. Also ich starte sozusagen auf Level 1 und bin quasi ein Mensch meines Geschlechts auf Level 1. Warum ich das auch mit Geschlecht und mit Menschen so herauskehre, ist das, dass es in alle Munchkin-Spiele oder in so ziemlich alle Munchkin-Spiele verschiedene Klassen beziehungsweise auch oft Rassen gibt. Also im klassischen Munchkin kann man eben nicht nur sein ein Mensch, sondern man kann eben auch sein ein Elf oder ein Zwerg. Das hat dann den Vorteil, dass man gewisse Rassenvorteile hat. Genauso kann man eine Klasse haben, das ist zum Beispiel Krieger oder Kleriker oder Zauberer. Das hat man dann sogenannte Klassenvorteile. Also dieses Klassen-Rassen-Konzept, was man von D&D eben kennen, das ist auch dort durchgezogen. Aber grundsätzlich startet man eben als Mensch Level 1 mit dem eigenen Geschlecht, weil es gibt nämlich dann auch Karten, wo man dann sozusagen das Geschlecht ändert und dadurch Vor- oder Nachteile erlangt. Grundsätzlich geht es dann darum, dass jeder Spieler mal als erster eine Türkarte offen aufdeckt und idealerweise ist hinter dieser Türkarte ein Monster. Dieses Monster hat eine Stufe und wenn man jetzt dieses Monster besiegen möchte, dann muss die eigene Stufe, und zwar die eigene Stufe, die man derzeit hat, plus die Stufen, die sich aus den Ausrüstungsgegenständen ergeben, muss einfach größer sein wie von dem Monster. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Level 1 bin und ich habe einen Ausrüstungsgegenstand, der ist Level 2, der gibt mir plus 2, dann bin ich quasi gesamt Level 3. Und wenn der ein Monster zieht, was das Level 2 ist, dann besiege ich das Monster. Was hat das für einen Vorteil? Sobald ich ein Monster besiege, steige ich ein Level auf. Gibt ein Monster, wo ich zwei Level aufsteige und darf mir Schatzkarten nehmen, die entsprechend wieder weitere Ausrüstungsgegenstände haben, beinhalten, die ich entweder direkt anlegen kann oder die mir halt sozusagen in meinen nimmer vollen Rucksack hineingeben kann. Also die Karten muss ich dann nicht auf der Hand behalten, weil ich darf nur, soweit ich mich jetzt erinnere, 5 Karten nach meinem Zug auf der Hand haben. Alle anderen müsste ich quasi in der sogenannten milden Gabe an die Spieler geben, die niedrigere Stufen haben als ich. Ausnahme der Zwerg, der darf mehr Karten haben im Grundspiel. Aber grundsätzlich kann ich sämtliche Ausrüstungsgegenstände auch sozusagen hinunterlegen. Also man muss die Karten sozusagen aufs Querformat drehen. Aber auf jeden Fall kann man da eben dann die Ausrüstungsgegenstände entsprechend quasi lagern. Grundsätzlich wird man immer alle Ausrüstungsgegenstände sofort anlegen. Es gibt aber welche, die zum Beispiel so nur einmal verwendbar sind. Das sind klassisch irgendwelche Heiltränke, irgendwelche Stärketränke oder so weiter. Beziehungsweise gibt es auch Ausrüstungsgegenstände, die zum Beispiel nur von einer gewissen Klasse genutzt werden können oder einer gewissen Rasse genutzt werden können. Wichtig ist da, das Spiel erlaubt sehr wohl, dass ich einfach diese Karten ebenfalls nutze, also dass ich quasi schummle. Das ist explizit in den Regeln erlaubt. Ich darf mich halt nur nicht erwischen lassen. Also das Spiel sagt, also wenn ich erwischt werde von einem anderen Charakter, also von einem anderen Spieler, dann sozusagen muss ich das korrigieren. Also das, da kommt es dann immer zu so nette Sachen, so, oh, das habe ich nicht gelesen und so weiter. Also das ist aber auch also sehr, sehr amikal, die ganze Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, also so steige ich eben die Stufen auf. Ja. Die andere Möglichkeit ist, also wenn hinter der Tür jetzt etwas anderes ist, also kein Monster, es gibt manchmal auch die Geschichte, dass zum Beispiel ein Fluch dahinter ist, der mich dann sofort trifft, oder etwas anderes, dann kann ich auf Ärger aus sein und quasi ein Monster aus meiner eigenen Hand spielen. Das kann nämlich manchmal sein, dass ich eben, also gerade am Anfang halt, wo ich auch Türkarten bekomme, dort ein Monster bekomme und dieses Monster kann ich mir in meinem eigenen Zug ausspielen, um sozusagen dagegen zu kämpfen und sozusagen da einen Levelaufstieg kontrolliert zu provozieren. Ne? Was ich dann auch noch tun kann, ist, dass ich den Raum durchsuche und dann eine zweite Türkarte verdeckt nehme. Also die erste Türkarte muss ich immer offen auslegen, damit es alle sehen. Und wenn das eben kein Monster ist, das ich besiege, sondern etwas anderes, dann kann ich eben zuerst auf Ärger aus sein, wenn ich selbst ein Monster auf der Hand habe. Oder ich kann dann nach dem Monster, beziehungsweise generell kann ich den Raum durchsuchen und kann eben dann noch eine zusätzliche Türkarte sichern. Also man sieht recht gut, dass sozusagen der Kampf gegen ein Monster oder der Kampf gegen mehrere Monster sozusagen eigentlich das Hauptspiel ist, ja. Nur, und da kommen wir jetzt auch zu dem, weil es hat jetzt erst geheißen, oder es heißt ja am Deckel drauf, Step Your Buddy, also quasi hintergehe deinen Kumpanen. Natürlich, wenn jetzt jeder einfach nur aufsteigt, dann ist irgendwann einmal einer der Erste auf Level 10 und hat damit das Spiel gewonnen. Das ist uninteressant. Das heißt, es geht nicht nur darum, selbst möglichst rasch auf Level 10 aufzusteigen, sondern darüber hinaus die anderen zu hindern, auf ein Level aufzusteigen. Das bedeutet einfach, dass man eher sozusagen in diese Kämpfe eingreift. Das kann zum Beispiel sein, indem man dann, es gibt so Karten, ja, das sind sogenannte Monsterverstärker oder Karten, das sind einmal Verstärkungseffekte, wo dann immer draufsteht, egal für welche Seite, wo man zum Beispiel das Monster stärker machen kann. Also, was ich, das ist ein Monster Level 2, ich bin Level 3 und irgendwer anderer hat noch einen Stärketrank plus 2, den haut er dann da drauf und auf einmal ist das Monster Level 4 und ich würde verlieren. Da ergeben sich recht nette Situationen, weil je mehr das Spiel fortschreitet, desto mehr haben die Leute auf der Hand und auch in ihren Rucksäcken. Und also da kann man wirklich dann die Monster und den eigenen Charakter so hoch leveln, das ist ein Wahnsinn. Also das ist dann recht nett, da wird es dann ein bisschen zum Rechnen sozusagen. Was da ganz nett ist, ist, wie gesagt, das einerseits eben, ich kann sowohl den Mitspieler stärker machen, wie auch das Monster stärker machen. Es gibt dann auch so Karten, die nennen sich wanderndes Monster, da kann ich dann zusätzlich ein eigenes Monster von meiner eigenen Hand dazu tun. Ich kann natürlich auch dem Spieler helfen. Also der Spieler kann um Hilfe bitten, kann zu irgendjemandem anderen sagen, hey, pass auf, zu zweit schaffen wir das und dann geht meistens, ist Handeln recht gut los. Weil der andere sagt dann, ja, natürlich kann ich da helfen, aber was der, ich meine, du kriegst da jetzt eh schon eine Stufen und das Monster gibt uns zwei Schätze, ich würde zwei Schätze. Dann sagt man natürlich, nein, du kriegst einen Schatz, nicht mehr. Dann sagt der andere, ja, okay, gut, aber ich suche aus, welchen Schatz ich kriege und den anderen kriegst du. Also gibt es dann ziemlich nette auch Streitgespräche, wo sie dann die Leute anbieten und sagen, nein, ich hilf dir nur für einen Schatz oder nein, das passt schon. Schau, der andere, der hat eh schon so eine hohe Stufe, willst du ihn jetzt nur verstärken sozusagen. Also das ist recht lässig eigentlich. Und wann sozusagen der Kampf für mich negativ ausgeht, sei es jetzt, weil mir keiner hilft oder sei es jetzt, weil irgendwann einmal alle Buff-Karten, also sozusagen alle Verstärkerkarten auf den Tisch gelegt wurden, dann würden die sogenannten schlimmen Dinge passieren. Also schlimme Dinge, das ist bei jedem Monster irgendwie separat beschrieben, was ich, dass man eine Stufe verliert, dass man sein Schuhwerk verliert, dass man seine Klasse verliert, seine Rasse verliert und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich eine Möglichkeit, dass ich entsprechend flüchte vor dem Monster. Also wenn es blöd ausschaut, kann ich flüchten. Dann muss ich quasi würfeln und das ist übrigens das einzige Mal, wo ich würfeln muss in dem Spiel. Und bei einer 5 oder 6, also ein sechsseitiger Würfel, dann entkomme ich dem Monster und damit den schlimmen Dingen, steige natürlich keine Stufe auf, kriege ja keinen Schatz. Natürlich gibt es auch da Karten, wo andere Spieler den Würfelwurf beeinflussen können. Also der sagt, na, der Würfel, der ist jetzt falsch gefallen, das ist eigentlich ein Dreier und dir passieren jetzt die schlimmen Dinge. Ich kann theoretisch auch sterben. Also das heißt, ich kann nicht nur ein Level verlieren, sondern ich kann auch sterben. Das ist auch recht nett, weil in dem Fall ist es so, dass die Klasse und Rasse in Wirklichkeit gleich bleibt. Aber ich kriege einfach neues Equipment. Also das ist so quasi, ja, mein Charakter ist jetzt gestorben, das ist jetzt blöd. Ich mache mir einfach einen neuen, der aber eh genauso ist wie mein alter.
Und was passiert dann mit den Gegenständen, die der getötete Charakter gehabt hat bis dato?
Ja, die werden entsprechend verteilt.
Das heißt, die werden aufgeteilt unter den anderen Mitspielern?
Ganz genau, ganz genau. Das kennen wir auch aus Rollenspielrunden. Immer wenn der Charakter stirbt, wird er ja trotzdem gelootet. Also das ist ja, Grabräuberei ist ja ein Gentleman's Delikt offenbar im D&D, habe ich so das Gefühl, und bei sämtlichen Gruppen. Oder man ist nett und lässt sie haben, aber in dem Fall gibt es das Spiel nicht her, sozusagen. Der kriegt dann natürlich wieder eine neue Hand, sozusagen. Also der startet sozusagen wieder, auch auf der Stufe durchaus, startet da wieder mit einer Beginnerhand, also wieder einige Türkarten und einige Ausrüstungskarten. Also die Karten sind jetzt kleiner wie normale Spielkarten. Ich weiß nicht, ob das ein amerikanisches Format ist oder nicht, keine Ahnung, also unsere Karten sind ja meistens größer. Sie haben von der Größe her so ein bisschen die Größe von diesen Rohstoffkarten bei Siedler von Catan. Also schon nur ein bisschen größer fast, aber es sind jetzt keine normalen, wie zum Beispiel Pokerkarten oder so. Da sind sicher um ungefähr ein Drittel kleiner, wenn nicht sogar mehr. Es steht alles drauf. Also es ist immer Name vom Monster, beziehungsweise die Stufe und ein Bild und halt auch die entsprechende Beschreibung. Genauso bei den Klassen- und Rassenkarten, genauso übrigens auch bei die Gegenstandskarten. Also Gegenstandskarten steht immer drauf, was ist das für Gegenstand? Kleine und meistens auch ziemlich witzige Illustration, eben meistens von John Kowalic. Und dann eben nur in dem Fall, was eben allfällige Vorteile sind, zusätzlich zur Stufe. Und was bei den Dings ganz wichtig ist, bei den Ausrüstungskarten, ist der Preis. Natürlich gibt es die Möglichkeit sozusagen zu handeln, dass man sagt, okay, passt, ich sehe jetzt, du Mitspieler hast jetzt den Gegenstand und ich habe da zwei Gegenstände, die haben jetzt zumindest den gleichen Wert von Gold her. Ich meine, die Währung ist wurscht, im Grundspiel heißt es Gold. Wollen wir nicht tauschen sozusagen. Also quasi du verkaufst mir den gleichen Wert und so weiter. An das muss man sich natürlich nicht halten. Also dass man sagt, okay, manchmal ist es auch so, dass ich sage, du pass auf, du kannst dort diesen Gegenstand eh nicht brauchen, weil er ist für Zwerge und ich bin ein Zwerg, aber du bist ein Krieger und ich hab da was ich als Zwerg nicht nutzen kann, weil ich ja kein Krieger nur bin. Ja, also kannst du da jetzt, also das ist eine Möglichkeit. Ja. Aber die Gold, also das Gold oder der Wert der Gegenstände hat auch insofern recht einen wichtigen Charakter, sage ich jetzt einmal, weil du nicht nur durch Kämpfen aufsteigen kannst. Es gibt einerseits die Möglichkeit, dass du eben, wie ich schon gesagt, durch Kämpfen aufsteigst, aber es gibt nur zwei andere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer zwei ist, dass du eben bei den Schatz, stellenweise auch bei den Türkarten, dann einfach eine Karte findest, wo draufsteht, das und das, was ich zum Beispiel den Spielleiter auf eine Pizza einladen, du gewinnst eine Stufe. Ja, das sind meistens solche Geschichten und dann steigt man sofort der Stufe auf. Du kannst aber auch deine Sachen quasi verkaufen, also quasi in den Schatzstapel wieder hineinlegen, in den Schatzablagestapel und für je 1000 Gold kannst du eine Stufe kaufen. Das heißt, wenn du jetzt einmal 3000 Gold in Gegenständen angesammelt hättest, die du nicht brauchst, dann kannst du auf einmal 3 Stufen aufsteigen. Wichtig ist nur eins, dass du die letzte Stufe, im Grundspiel ist es die 9. auf die 10. Stufe, kannst du an sich nur durch Kampf oder eine Sonderkarte aufsteigen. Sonst geht das nicht. Wobei, was so nett ist, ist das, dass am Anfang schaut halt jeder, dass er seinen Charakter ein bisschen aufbaut, auflevelt, so ein bisschen Monster besiegen und so ein bisschen halt einfach stärker werden mit mehr Gegenständen und so weiter. Und zum Schluss, das ist recht nett, da sitzt da jeder schon mit mörder viel Gegenstände da und mit Mörder-Buffs und dann also Stufe 8 und 9. Also sobald einmal ein Spieler Stufe 8 ist, ist er ganz klar im Fokus. Also bei der muss bei den Kämpfen dann schon wirklich schauen, weil da wird einfach alles eingespielt, was geht.
Grundsätzlich sind die Regeln nochmal, hat sie seitdem es rausgekommen ist, seit Anfang der 2000er anscheinend. Hat sich da für die Regeln hier irgendwas von dem Grundkonzept her geändert oder nur Feinheiten oder eigentlich ist es schon von Anfang an genau das Regelkorsett?
Es ist eigentlich von Anfang an das Regelkorsett, es sind nur bei den Erweiterungen und da gibt es ganz schön viel, muss man ganz ehrlich sagen, sind gewisse weitere, sage ich mal, Erweiterung in der Regeln eigentlich gekommen. Ja. Also es ist zum Beispiel so, dass es ist mit Munchkin 4, glaube ich, da sind dann Dings eingeführt worden, Reittiere. Ich glaube, das heißt auf Englisch Need for Steed, was ich ziemlich lustig finde. Da sind Reittiere eingeführt worden, wo man quasi dann eben da, also generell ist es so, es hat dann am Anfang, ist man halt alleine, man hat dann irgendwann hat man dann einmal Henchmen gekriegt, also so quasi Sidekicks, dann eben Reittiere. Es gibt dann andere Varianten, wo man halt dann Fahrzeuge hat statt die Reittiere. Also es gibt zum Beispiel die Science-Fiction-Version, das ist die Star Munchkin. Da sind dann Raumschiffe eingeführt worden, die halt auch einen entsprechenden Buff geben. Es gibt dann größere Karten, also die sind so fast die Größe von der Packung, das sind Räume, wo quasi man in einem Raum betritt und diese Räume werden dann, also gelten dann für die ganze Gruppen für einen gewissen Zeitraum. Also es hat einfach Regelerweiterungen gegeben. Ja. Oder zum Beispiel, was mir beim Star Munchkin sehr gut gefällt, ja, da gibt es die sogenannte Acer-Regelung. Also es gibt dort verschiedene Waffen, da gibt es einen Laser, dann gibt es einen Phaser, einen Taser und so weiter. Und es gibt die Regelungen, dass man quasi, das sind so sogenannte Einhandwaffen. Ja. Also man hat ja immer zwei Hände, dann Platz für Schuhwerk, einen Kopf und ja, das war's. Man gibt dann aber Karten, wo man dann eine dritte Hand kriegt oder einen zweiten Kopf und so weiter, wo man dann zwei Kopfbedeckungen aufsetzen kann und so weiter. Und da ist es immer so, dass man kann immer nur, also entweder zwei Einhandwaffen oder eine Zweihandwaffe sozusagen besitzen. Und die Zweihandwaffe, man hat quasi aus dieser Einhandwaffe Acer, also alle, die mit Acer enden sozusagen, also einen Taser, einen Phaser, einen Laser und so weiter, kann man zusammenbauen. Da legt man dann die Karten übereinander und man hat dann quasi eine Zweihandwaffe, die halt ein Acer, Phaser, Razor ist oder so. Also das ist da kann man wahnsinnig viel bauen. Und das Schöne ist dann das, es gibt dann beim Star Munchkin gibt es dann auch die wahnsinnig gute Karten, die heißt Gaffer Tape. Ja, und da kann man dann, also eine Waffe auf eine andere einfach draufgaffern. Und da gibt's wirklich die Möglichkeit, also wenn man auf das schaut, dass man diese ganzen, ich glaube, es gibt 5 oder 6 so Acer-Karten oder so Acer-Waffenkarten, wenn man die alle hat und dann nur zusätzlich drunter ein Lichtschwert dran klebt, weil man es halt kann, ja. Und dann hat man einfach den Mördergegenstand. Also das ist schon recht nett, ja. Oder zum Beispiel gibt auch ein Munchkin Cthulhu. Da sind dann zum Beispiel Geisteskrankheiten dazugekommen in der Erweiterung. Das war dann so eine Erweiterung vom Fluch. Also diese Geschichten gibt es. Oder es gibt zum Beispiel das Munchkin Zombie, da gibt es dann so eine Untotenregelung. Ja. Also es ist ganz unterschiedlich. Weil zum Beispiel jetzt im Star Munchkin hat man natürlich die Geschichte mit dem Fluch, funktioniert nicht so gut. Das funktioniert eher in die Fantasy-Varianten. Und je nachdem, also da gibt es kleinere Anpassungen, aber wie du schon sagst, das Grundkonzept ist eigentlich gleich.
Das heißt im Endeffekt, wenn ich sage, okay, ich will das Spiel kennenlernen, falls ich es noch nicht kenne, dann nehmen wir einmal so die Basisversion und gut ist.
Da ist jetzt die Frage, was ist die Basisversion? Die Basisversion ist mittlerweile schon schwierig. Also es gibt definitiv die Basisversion Munchkin, was im Prinzip jetzt das Munchkin Fantasy ist. Aber, und das taugt mir, es gibt quasi wahnsinnig viele Versionen von dem Grundspiel. Und zwar so für jeden Geschmack. Also es gibt, wenn ich jetzt so durchschaue, ich schaue da zum Beispiel auf Wikipedia Meet, ja, und bin da selber ein bisschen erstaunt. Ja. Es gibt eben, also die bekannteste Linie sozusagen ist definitiv, ist Standard Munchkin, wo es glaube ich auch schon, was ich, 10 Erweiterungen gibt. Ja. Es gibt dann das nächst bekannteste ist eben das Star Munchkin, das ist also alles Science Fiction. Ja. Da gibt es auch schon einige Erweiterungen. Nachher kommt dann mit, zumindest im deutschsprachigen Raum, glaube ich jetzt 3 Erweiterungen, ist Munchkin Cthulhu, das auch sehr, sehr bekannt ist. Aber es gibt nur extrem viele andere. Also es gibt zum Beispiel das Munchkin Fu, das ist mehr so auf die Eastern. Es gibt Munchkin Impossible, das war so, da gibt es aber eher nur, glaube ich, eins. Das war eben so vom Thema her diese Agentenfilme. Es gibt das Munchkin Piraten, was halt so auch in Richtung Fluch der Karibik und so weiter ist. Es gibt The Good, The Bad and The Munchkin. Das ist sozusagen das ganze Western-Setting. Ja, es gibt wahnsinnig viel. Ja. Wenn ich da schaue, es gibt Munchkin Apocalypse, das ist so Ende der Welt, was zum Beispiel mittlerweile, glaube ich, auch schon 2 oder 3 gibt. Unter anderem eins, wo dann Munchkin Apocalypse Mars Attacks zum Beispiel gibt und so weiter. Es gibt mittlerweile Munchkin Pathfinder, also quasi eine eigene, wirklich auf die konkrete Welt zugeschnittenes Munchkin. Ja. Es gibt ein Munchkin Marvel, ein Munchkin Starfinder, ein Munchkin Teenage Mutant Ninja Turtles, jetzt ganz neu. Was mir sehr gefreut, Munchkin Warhammer 40.000. Also wir haben immer so, wenn wir Munchkin 40.000 spielen wollten, dann haben wir einfach immer ist Star Munchkin und ist Fantasy Munchkin gemischt. Ja. Mittlerweile gibt es ja bei eigenes, wo es auch schon wieder, zumindest im deutschsprachigen Raum, gibt es 2 Erweiterungen jetzt. Das eine heißt Glaube und Geballer und das andere weiß ich jetzt gar nicht. Zorn und Zauberei, danke. Ja. Man muss nämlich eins dazu sagen, dass im deutschsprachigen Raum oft die die Erweiterungen gesammelt werden. Also es gibt zum Beispiel Munchkin Cthulhu, gibt es eben die Grundbox und dann gibt es mehrere Erweiterungen. Und diese Erweiterungen sind in zwei Erweiterungspackungen für den deutschsprachigen Raum sozusagen gesammelt worden. Also das heißt, wenn man jetzt sagt, es gibt eine Erweiterung auf Englisch, ist das nicht zwangsläufig gleich zu sehen mit der Erweiterung auf Deutsch.
Aber ich glaube, das hat irgendwas mit der Kartenansetzung da, weil wenn ich gerade diese Übersicht anschaue, die du auch offensichtlich vor dir hast, ist im klassischen Grundspiel seine 168 Karten drin, beziehungsweise bei jedem eigenständigen Spiel.
Ja.
Und die Erweiterungen sind ja meistens irgendwas zwischen 15 und nicht recht mehr Karten mitunter.
Ja, also sie haben gerade bei der Erweiterung manchmal Booster Packs sozusagen. Und diese Booster-Packs, die gibt es ja bei uns nicht so, sondern bei uns werden die wirklich in diese kleinen Schachteln verkauft. Also wenn man da zum Beispiel schaut, es gibt eben Munchkin Cthulhu, dann gibt es eben Munchkin Cthulhu 2, The Call of Cthulhu. Das ist nur, glaube ich, ist eine separate Erweiterung. Und dann gibt es Munchkin 3, die Unspeakable Vault und Crazed Caverns. Und Crazed Caverns und die Unspeakable Vault ist übrigens ein Webcomic zu Cthulhu, also da hat es dann einen anderen Designer gegeben, die haben es, glaube ich, in eins zusammenbockt. Aber wenn ich da jetzt gerade schaue, es gibt jetzt vom normalen Munchkin gibt es also 9. Das letzte ist Jurassic Snark. Aber genau, das Vierer war Need for Steed. Dann gibt es 6.5. Und braucht man offenbar More Good Cards. Oder Munchkin 7, Cheat with Both Hands. Ja, laut diese Geschichten. Also es ist ein Wahnsinn. Ja. Und es gibt generische Expansions, das ist auch ganz nett. Es gibt zum Beispiel Munchkin Conan the Barbarian. Das ist im Prinzip ein Boosters-Pack war das zuerst und es gibt aber jetzt ein eigenes Basisset. Also das heißt, es gibt so gewisse Dinge, die sind einfach größer und kleiner. Ja. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Manchmal muss man die eben mit einem Basisset entsprechend spielen, manchmal gehen es theoretisch alleine. Also zum Beispiel Munchkin Conan the Barbarian, da gibt es ein eigenes Base-Set, mit dem kann man alleine auch spielen. Ja. Aber es eignet sich zum Beispiel recht gut, wenn man sagt, Conan, das ja spielen wir so ein bisschen in die Richtung Lovecraft geht, dass man zum Beispiel sagt, man macht da jetzt ein bisschen mit, man mischt jetzt zum Beispiel mit Munchkin Cthulhu beispielsweise. Also das ist eine Möglichkeit. Ja.
Weil du vorher gemeint hast, bevor das Warhammer 40k Munchkin rausgekommen ist, dass ihr das einfach zwei andere Versionen miteinander gemischt habt. Geht das generell oder muss ich da auf was aufpassen oder gibt es irgendwelche Tipps oder Tricks oder irgendwelche Erweiterungen, damit ich das machen kann?
Also grundsätzlich ist es so und das ist ja toll, dass man in Wirklichkeit alle Grundspiele, die Erweiterungen natürlich, die machen keinen Sinn, wenn ich es jetzt mit einem anderen Grundspiel spiele. Ja. Aber alle Grundspiele kann ich an sich auch mischen. Also die haue ich einfach zusammen. Ja. Ob ich da jetzt verschiedene Stapel mache, also zwar dann nicht ein Türstapel und ein Schatzkartenstapel, sondern einfach ein Schatzstapel und ein Türstapel oder so, das ist vollkommen egal. Ja. Also das ist wie das Spiel. Es gibt den sogenannten Munchkin Blender, also Blender im Sinne von, also wie heißen diese Dinge auf Deutsch?
Mixer.
Danke. Da ist zum Beispiel so, also da gibt es Regeln dafür und auch extra zusätzliche Karten. Also das ist wichtig, es kommen immer zusätzliche Karten bei Munchkin, was irgendwie auch so einen eigenen Charme hat. Aber in Wirklichkeit braucht man Munchkin Blender nicht unbedingt. Das ist möglich, braucht man aber nicht unbedingt. Also wir zum Beispiel haben mal gemacht, also ich habe eine Zeit lang einmal, da haben wir eigene Hausregeln wieder zusätzlich ausgedacht, ja, haben wir sogenannte Munchkin Hold'ems gespielt. Und die Munchkin Hold'ems, da ist wirklich immer darum gegangen, wie viele Dinge können wir mischen. Ja? Oder wie schräg kann es sein? Wir haben dann zum Beispiel mal ein Munchkin Firefly gespielt. Da haben wir einfach das Western Munchkin mit dem Star Munchkin gemischt. Ja? Weil Firefly ist ja Cowboys im Weltraum, sozusagen. Wir haben dann zum Beispiel einmal eben, das war so der Abschluss von dieser Munchkin Hold'em Reihe, haben wir dann im Munchkin Warhamster, so wie es genannt, gespielt. Warhamster deswegen, weil beim John Kovalic, der hat ja der Dark Tower Comic-Serie oder Webcomic und da gibt es eben nicht das Warhammer, sondern das Warhamster. Und darum habe ich das damals genannt, Warhamster 40.000 und da haben wir wirklich gemischt, ich glaube, ist Grundspiel Munchkin mit zwei Erweiterungen, Star Munchkin mit der Erweiterung und Munchkin Cthulhu mit einer Erweiterung, weil außerirdische Horror und so weiter, ja. Und also das war schon ein ziemlich hoher Kartenstapel, ja. Definitiv. Also wir haben das einfach zusammengemischt, das Ding hat dann schon, sage ich mal, fast 7 cm Höhe gehabt, waren sogar 10 oder mehr. Ja. Und ja, also das, da haben wir dann gespielt. Nur wir haben es halt immer so gemacht, wir haben halt einen Schatzstapel gehabt und einen Türstapel. Und man hat halt dann entweder eine Türe oder eine Türe in einem Spukhaus oder ein Schott aufgestoßen. Ja. Und das Gute ist das, also es ist dann auch egal, weil man kann zum Beispiel, jetzt, es gibt jetzt zum Beispiel bei Munchkin Cthulhu gibt es halt keine Rassen, sondern gibt es halt nur Klassen. Also ich zum Beispiel Monsterjäger. Ja. Bei Munchkin Fantasy, also beim Grund Munchkin und beim Star Munchkin gibt es halt auch Rassen. Also was ich zum Beispiel ein Insekten-Alien oder ein Elf. Ja. Und es gibt dann zum Beispiel auch die Karte Halbblut, wo man dann quasi zwei Rassenkarten haben kann. Und das hat dann dazu geführt, dass eben einer bei uns war, ein Monsterjäger Halbelf-Insekten-Alien. Mit einerseits mit irgendwelche, also ich glaube mit einem so einem Necronomicon und einem Acer Phaser, waren wir recht stolz drauf. Also das geht, es wird dann einfach ganz weird. Und was das Gute ist, ist das, dass in die Munchkin-Spiele, also in die Spielanleitungen selber, eigentlich immer auch drinnen steht, wie man Dinge gut kombinieren kann. Also wo man sagt, okay, man muss jetzt zum Beispiel jetzt einen Untoten, in dem Spiel muss man halt alles das und das in einem anderen Spiel sehen, zum Beispiel.
Die Grundkonzeption, wie wir gesagt haben, geht ja auf D&D zurück.
Ja.
Ja, D&D ist im Prinzip das bekannteste Rollenspiel schlichtweg und das erste in Wahrheit, oder?
Ja, man muss dazu sagen, also bei uns in Österreich, im deutschsprachigen Raum in Europa, gerade weil wir da eben sehr stark in Deutschland dranhängen, glaube ich, hat es von Anfang an so ein bisschen ein Triumvirat gegeben. Also wir haben es D&D gehabt, ja, was vielleicht am Anfang nicht ganz so schnell übersetzt worden ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Oder da war ich einfach wirklich noch nicht dabei. Dann hat es auch relativ schnell einmal das Cthulhu gegeben, das auch schon relativ alt ist. Dann ebenfalls natürlich DSA, was bei uns extrem bekannt ist. Und natürlich auch, na, jetzt fällt es mir nicht ein.
Midgard wahrscheinlich meinst.
Danke, Midgard, ja, ganz genau, Midgard, ja. Und es ist auch spannend, weil es gibt so alte Abenteuerbände, die haben zum Beispiel, die haben auch Abenteuer drinnen, aber immer die Regeln für D&D, DSA und Midgard. Also das waren einmal wirklich die drei Spiele. Cthulhu oder Call of Cthulhu, wie es auf Englisch heißt, wird, ich glaube, das haben wir eh schon mal in einer vorherigen Folge auch besprochen, auch ganz gerne das zweite Rollenspiel gespielt. Ja. Und bei die Science-Fiction-Rollenspiele, sage ich mal, ist es ein Kommen und Gehen. Also dass sich da eins irgendwie so wahnsinnig etabliert hätte, wie jetzt zum Beispiel Dungeons & Dragons oder DSA, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also es gibt immer wieder zu den ähnlichen Themen, welche, ich glaube, Traveller ist ziemlich konstant in Wirklichkeit, MechWarrior, aber zum Beispiel jetzt gerade bei Star Trek und Star Wars und dergleichen gibt es halt immer wieder verschiedene Systeme von verschiedenen Unternehmen, die jetzt dann zu verschiedenen Zeiten das publizieren. Also dass man sagt, man hätte da ein Spiel durchgehend eigentlich nicht. Ja. Wobei man auch bei Dungeons & Dragons ja sagen muss, ein System oder mittlerweile mehrere Regelsysteme, mehrere Regeleditionen, aber trotzdem eigentlich ja verschiedenste Welten.
Wenn man sich nämlich die Liste der Publikationen anschaut oder der Ausrichtungen und Lizenzen, die Munchkin da verwurstelt, mehr oder weniger. Was haben wir dabei? Weihnachtsmann genauso wie, was haben wir noch nicht angesprochen?
Rick and Morty.
Aber genauso zum Beispiel auch gibt es ein Booster-Pack für ein wunderschönes, nettes Spiel namens Kobolds Ate My Baby. Das ist ein klassisches Bee and Pretzel-Rollenspiel.
Genau.
Genauso The Walking Dead aus diversen Dingen, was haben wir noch drin? Steampunk, was haben wir denn da noch? Genau, Marvel ist noch drinnen, Pathfinder natürlich. Also wahrscheinlich auffällt ist das, der Schwerpunkt ist schlichtweg und ergreifend einfach alles, was amerikanischen Marken sind.
Ganz genau, ja.
Also da findest du eigentlich nichts Europäisches drinnen. Das ist eigentlich, was ich ausgewählt. Und das merkt man halt dann schon stark von dem her. Also es gibt kein DSA drinnen, gut, das ist eh klar, weil es ganze Grundspiel so auf das aufgelegt ist. Aber ich habe zum Beispiel auch kein gute Zeiten, schlechte Zeiten Ding oder ähnliches, obwohl es sowas zum Beispiel massiv anbieten würde in Wahrheit.
Das stimmt, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob Grundspieler große gute Zeiten, schlechte Zeiten Schauer sind oder so, keine Ahnung. Aber es stimmt schon, ja. Ich meine, man merkt da, es ist, auch wie das Spiel an sich aufgebaut ist, ist halt sehr der Glas, für mich so eher dieses amerikanische Art und Weise, Rollenspiele zu spielen. Ja, also mehr eben so dieses D&D-lastige. Bei uns ja, mir kommt manchmal vor, ist jetzt zumindest das, was man eben so mitkriegt, im Rollenspiel schon ein bisschen was anderes, also stellenweise. Aber ich muss dazu sagen, also ich schaue jetzt keine Play-Sessions auf YouTube von amerikanischen Gruppen. Ich habe jetzt auch noch nie mit amerikanischen Gruppen gespielt oder Kontakt gehabt. Ich kann es einfach wirklich nicht sagen. Ja. Ich meine, was zum Beispiel bei mir ist, man wächst ja auch mit einer gewissen Tradition auf. Was zum Beispiel man sieht das zum Beispiel, glaube ich, in Stranger Things, wo ja die AD&D spielen, die haben immer Figuren und Playing Mats, also diese so Battle Maps und so weiter. Das ist was, das haben wir eigentlich noch nie verwendet. Also außer jetzt bei MechWarrior zum Beispiel, ebenfalls im Bereich des Rollenspiels, aber sonst eigentlich nirgends. Also dass ich sage, ich habe jetzt eine D&D-Kampagne und da habe ich meine eigene, auch bemalte Figur und die ist da quasi dabei und die werden immer aufgestellt, wenn wir in einem Dungeon sind. Also das war bei uns eigentlich nie der Fall. Aber das ist halt vielleicht einfach so, wie man es kennenlernt und wie man es dann selber macht.
Wann dann haben wir das immer, was ich mit Karo-Papier gemacht oder sowas, zum schnell visualisieren, halt einmal so Schemen oder skizzenhaft hingemalt, wenn es wirklich gewesen ist. Aber so richtig ein Bodenplan hingeknallt oder ähnliches, das ist selten bis eigentlich nie passiert.
Ja. Also so Visualisierung jetzt von einem Dungeon, so was ist in dem Raum oder so, das aufzeichnen schon. Dann erstellen wir es halt, okay, ich stehe da mit einem Würfel und so weiter, das aber nur am ehesten bei D&D, aber sonst sehe ich gar nicht. Also das ist, ja. Interessanterweise, also gerade im Cthulhu-Bereich, bemerke ich das zumindest, wenn man auf die Cons schaut und so weiter, da ist dann schon fast mehr so, dass gewisse Dinge dann eher in Richtung Freeform dargestellt werden. Also quasi so, wo man dann einfach das auch ausspült zu einem gewissen Grad und jetzt schon wieder die Regeln nur weil in den Hintergrund ruckt. Ja.
Der Grund, warum ich nämlich in die Richtung gerade das Gespräch lenke, sind zwei Punkte. Nummer eins ist das, es gibt ein Brettspiel zum Munchkin, das ich leider selber noch nie spielen habe können, wo aber die Visualisierung in dem Sinn dann ganz, 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 ganz wichtig ist in Wahrheit, wo man dann wirklich spürt, okay, ich gehe in den Raum und es passieren schlimme Dinge in dem Raum. Also nicht, dass der Charakter dann irgendwie einen Verlust hat automatisch, aber halt dann, dass ein Monster da ist oder ähnliches oder Fluch. Und auf der anderen Seite gibt es anscheinend, das ist zumindest auf der Übersicht von Steve Jackson Games, dass sie Munchkin-Rollenspiel auch einmal ausgebracht haben.
Kann ich beides entsprechend bejahen bzw. bestätigen? Also so das Munchkin Quest ist mir gesagt worden, dass es komplizierter ist wie das Kartenspiel. Genau, das ist das Brettspiel. Munchkin Quest, zumindest so wie ich es verstanden habe, bezieht sich ein bisschen auf Hero Quest, falls das irgendwer kennt. Also so in die Richtung, wobei Hero Quest ja, glaube ich, eher wieder vom Schwarzen Auge kommt, was ich so verstanden
habe. Nein, Hero Quest ist eigentlich eher von der D&D-Geschichte, die damals die Firma, die jetzt Warhammer macht, damals rausgeschmissen hat.
Games Workshop, das stimmt, weil nämlich es gibt dann ein anderes Spiel, das heißt Star Quest. Und bei StarQuest in Wirklichkeit geht es darum, dass ihr Space Marine gegen Tyranniden kämpft. Aber das war, glaube ich, so, bevor es überhaupt Warhammer 40.000 gegeben hat, hat StarQuest gegeben. Mhm. Ja.
Und das, was ich also mitgekriegt habe, anscheinend ist also wie ich das gespielt habe als kleiner Bub, war mir das nicht bekannt oder ist mir das nicht aufgefallen, dass die deutsche Version etwas verweichlicht worden ist gegenüber der original englischen.
Bei okay, das war es
ja. Habe ich vor kurzem gelernt in einem anderen Podcast. Von okay, dem her, okay. Weil so Nullpunkt-Waffen und so weiter, die gibt es schlichtweg nicht im Original, anscheinend, aber wie gesagt.
Okay. Ja, ich muss sagen, also StarQuest habe ich nie gespielt, Hero Quest habe ich ein, zwei Mal gespielt, das hat mir immer gefallen, einfach auch, weil es damals ja in Wirklichkeit für wen, der jetzt die normalen Euro-Games gewohnt ist, wo ja quasi eher der Spielmechanik im Vordergrund steht, was viel Mandeln gibt, wo es viel Aufbauten gibt, wo es Plastikmöbel gibt und so weiter, das hat einfach was gehabt. Ja. Also da, weiß nicht, vielleicht ist einfach der Lego-Spieler in mir damals irgendwie da getriggert worden, ich weiß es nicht, aber das hat einfach was gehabt. Ja. Das ist, es hat dann auch mal gegeben, das habe ich gehabt und lang gespielt, das hat geheißen die Claymore-Saga. Das war so, das war damals, das hat einen riesigen Spielplan gehabt, mit 6 Ecke, glaube ich, oder mit 8 Ecke. Also auch so wabenförmig und das Ding war kein Holz, sondern es war Plastik und das hat man wie einen Teppich auflegen müssen und da hat man dann quasi so Einheiten umeinander geschoben, ja, die man halt auch bemalen hätte können und so weiter, aber das war stark, weil das war damals mein erstes Spiel, das habe ich ausgepackt und habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt Sachen zusammenkleben offenbar, ja. Das war für mich damals absolut Ja, ich weiß nicht, irgendwie so als Kind, das war nicht mehr so, hat die Pömpel gehabt, mehr oder weniger, glaube ich, hassen die bei die Deutschen zumindest.
Pömpel.
Die Pömpel, sowas, ja. Und die haben halt außer tausend Spiele, also da hat man de facto keine Vorbereitung gehabt. Und dann auf einmal sowas, wo man Sachen bemalen kann und so weiter und so. Also fast wie, also so das Bemalen und Zusammenbauen, das habe ich einfach damals nur kennt von der Modelleisenbahn. So mit Landschaften bauen und so weiter. Aber das, ich bin erst ein Jahre später sozusagen, habe ich auch Kontakt eben zur Miniatur-Game-Szene gehabt mit dem Warhammer und so weiter, wo ich dann gesehen habe, was eigentlich alles möglich ist und dass du nicht unbedingt immer einen Zug durchfahren musst, so in die Richtung. Ja. Sagen wir es einmal so. Aber ich sage, also back to game, also ja, also ich habe so das Gefühl, dass es manchmal Quest so ein bisschen das Kind, das Geistige ist vom Hero Quest eben. Ja. Und gespielt habe ich selber noch nicht, das sollte, wie gesagt, ein bisschen komplizierter sein, sollte aber auch recht viel Spaß machen. Und das Rollenspiel, glaube ich, ja, also weiß ich, dass es gibt, bin mir nicht sicher, ob ich es nicht sogar irgendwo mal in der Hand gehabt habe. Oder ich weiß, meines Wissens, glaube ich, habe es noch nie wieder gespielt, den ich kenne. Oder ein, zwei Mal oder so. Es ist halt insofern spannend, wenn man sagt, man macht ein Rollenspiel, das basiert auf einem Kartenspiel, das basiert auf einem Rollenspiel. Das ist so ein bisschen, wenn man eine Buchversion von der Filmversion von Herr der Ringe schreiben würde.
Ja, definitiv. Ich meine, ich sehe gerade, gibt anscheinend ein Star Munchkin Roleplaying Game, zumindest ist bei einem großen Online-Händler noch gelistet, mit Stand 1. Mai 2004.
Ja, ich glaube, dass das halt auch so ein bisschen ein Bier- und Pretzel-Rollenspiel ist. Es gibt wahnsinnig viele Rollenspielsysteme, muss ich sagen, die, also mein alter Spieler hat da gesagt, die man halt einmal spielt. Die kauft man sich immer, spielt es einmal, aber es hat keinen Wiederspielwert. Ich würd's Munchkin nicht mindern, weil Munchkin selber hat einfach voll den Wiederspielwert. Da gibt es überhaupt nichts. So Munchkin kann man wirklich super spielen. Ja. Und vor einiger Zeit jetzt einmal, wie es Munchkin Warhammer 40.000 rausgekommen ist, habe ich ja wirklich mal mit dem gespielt, nur das Grundspiel, und das war wirklich echter Spaß. Ja. Also das ist, obwohl man natürlich sagen muss, will ich auch nicht verhehlen, dass jetzt Munchkin seine wahnsinnigen großen Zeiten aus meiner Sicht jetzt bei uns schon gesehen hat. Weil es gibt wahnsinnig viel Munchkin. Nicht alle werden immer auf Deutsch übersetzt, muss man dazu sagen. Es hat einmal eine Zeit gegeben, wo so ziemlich alles auf Deutsch übersetzt worden ist. Und damals, wie Munchkin rausgekommen ist, haben es wirklich alle gespielt, muss man sagen. Also da ist bei uns im Rollenspielverein, bei der Halle der Helden, so hat es jeder gehabt, jeder kennt, jeder gespielt. Da ist dann eher darum gegangen, wer hat welche Variante, wer hat welche Zusatzkarten, weil man hat ja überall irgendwo Zusatzkarten gekriegt. Und man muss dazu sagen, dass Munchkin einmal eine recht aktive Turnierszene gehabt hat. Also es war früher so, dass eigentlich so ziemlich auf jeder Rollenspiel-Convention, die es irgendwo gegeben hat, eigentlich Munchkin-Turniere stattgefunden haben. Das hat sich meiner Beobachtung nach jetzt eher aufgehört. Also es wird schon hin und wieder noch angeboten, aber dass da voll viel Leute waren und dass da extra Sonderkarten dafür gedruckt haben und so weiter, die Geschichten, ja, haben sie meines Erachtens aufgehört. Ja.
Kann das vielleicht auch sein, dass Munchkin damals speziell die Leute gespielt haben, die gesagt haben, sie wollen ein schnelles Kartenspiel haben, das nebenbei geht, nicht so Tiefe haben muss wie ein Rollenspiel und auf der anderen Seite nicht so diesen Sammlertrieb, den übertriebenen für manche, wie diese Magic-Geschichten gehabt haben, weil Magic ja ähnlich rausgekommen ist. Also ich glaube, Magic ist aber ja vorher rausgekommen, wenn ich nicht falsch.
Naja, Magic ist was anderes. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, für mich, ich meine, ich bin jetzt kein Magic-Spieler, ich beobachte Magic-Szene ein bisschen, einfach weil ich es mitkriege. Ja. Munchkin ist meines Erachtens eine Erweiterung für Rollenspiel und dergleichen. Also das Ding, das kann ich schnell einmal spielen irgendwo, und das kann ich auch mit Leuten spielen, die jetzt halt vielleicht eher Kartenspieler sind, eher Brettspieler sind, die halt nicht so unbedingt Rollenspieler sind, und die finden es auch lustig, ja, weil das Spiel an sich lustig ist, aber sozusagen diese zweite Ebene des Humors, zweite und dritte Ebene, die kriege ich halt nur dann mit, wenn ich auch die Quellen kenne. Ja. Aber ich kenne auch viele Leute, die gern Munchkin spielen, die jetzt keine Rollenspieler sind. Für mich ist zum Beispiel Magic jetzt, so wie es ich beobachte, auch wenn es viele Überschneidungen gibt. Ja. Also ich kenne viele Leute, die dann Magic spielen und Rollenspielen. Ja. Aber der Kern-Magic-Spieler, kommt mir manchmal vor, ist jetzt nicht unbedingt der Rollenspieler. Das ist ein komplett separates Hobby. Also genauso wie es jetzt bei diese Kern-Brettspieler gibt, ja, die halt einfach Brettspiele sammeln Ende nie und vielleicht einmal Rollen gespielt haben oder nicht, aber eigentlich keine Rollenspieler sind, sondern primär Brettspieler sind. So ist für mich jetzt die Magic-Spieler. Und Magic, wie gesagt, da geht's, ich sag's mal so, bei Munchkin ist das so, ich kaufe halt die Packung, ich weiß, was drinnen ist, und ich spüre mit dem, was da ist und kann halt dieses Kartenspiel, wenn es mal lustig ist, um andere Themen oder um Erweiterungen eben erweitern. Ja. Aber ich habe zum Beispiel dieses Deckbuilding, das ja bei Magic da ist, habe ich da einfach nicht. Also drum ist das für mich schon was anderes. Und ich glaube, dass das Munchkin einfach auch so eine gewisse Modeerscheinung war. Es ist damals extrem gepusht worden, wie es rausgekommen ist. Also das war auch, ich war damals auf die, glaube ich, ein oder zwei Spielemessen in Essen. Ja. Und grundsätzlich kann man sagen, also wenn was auf der Spielemesse in Essen gepusht wird, ist es auch in der Brett- und Rollen- und auch Kartenspielerszene durchaus verhaftet. Ja. Das kommt an, weil dann einfach die ganzen Fan-Netzwerke auch darüber berichten und so weiter. Und das muss man schon sagen, das war damals einfach so. Ja. Es hat dann auch, keine Ahnung, Sonderkarten gegeben. Also wenn man dann mitgespielt hat, eben bei einem Turnier, hat man auch eigene Karten gekriegt. Ja.
Ich kann mich noch erinnern an diese Lesezeichen und ähnliche Geschichten.
Ja, ganz genau. Also es hat dann auch, genau, zu jeder am Anfang am Edition, das haben sie gemacht, fürs Fantasy, fürs Star Munchkin, fürs Cthulhu, fürs Munchkin Bites, das ist mehr so ein so Vampir und so weiter, und fürs Pirate Munchkin, glaube ich, haben sie es als letztes gemacht. Da hat es eben so entsprechende Lesezeichen gegeben, die man dann auch entsprechend einsetzen können. Es war dann auch so, also keine Ahnung, wenn man ein Munchkin-T-Shirt angehabt hat, dann hat das auch einen Vorteil gebracht und so weiter. Also sie haben da wahnsinnig viel gemacht, dass da einfach auch das Ganze integrieren so in die Richtung, was extrem lustig war einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn dann wieder einer daherkommt, ja, aber ich habe das T-Shirt an und darum passiert jetzt das und so weiter. Und das hat einfach passt, ja, so in die Richtung. Es hat damals auch, also Munchkin ist ja im deutschsprachigen Raum von Pegasus, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, verlegt. Und Pegasus-Spiele hat ja immer schon, sage ich mal, einen sehr guten Einfluss auf den Markt auch gehabt. Ja. Also die wesentlichen Dinge, wie zum Beispiel Cthulhu und so weiter, kommen ja vom Pegasus-Verlag, jetzt im deutschsprachigen Raum. Und die haben damals auch was gehabt, das hat sich genannt, ich weiß jetzt gar nicht mehr so, das waren im Prinzip Fans, die halt sie anmelden haben können und dann Promoter in Wirklichkeit.
Also Supporter.
Ja, Supporter hat das geheißen. Ja. Supporter oder Promoter. Das ist ja so, da hat man sich damals anmelden können und hat dann in Wirklichkeit, indem man Munchkin-Turniere veranstaltet hat, bei Messen auf dem Munchkin-Stand halt da supportet hat und die Leute das Spiel erklärt hat und so weiter, hat man halt Punkte gekriegt, ja, die man dann im Pegasus-Shop hat einlösen können, was ein ziemlich gutes Geschäft war, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe das auch mehr Zeit gemacht und ich habe dann einmal wirklich eine relativ große Bestellung im Prinzip für 0 Euro gekriegt, ja, was ziemlich cool war. Solche Support-Programme gibt es zum Beispiel auch, da hat es gegeben auch für Siedler von Catan, hat es auch gegeben für, was gibt es noch, irgendein anderes auch noch. Also generell Rollenspiel-Supporter hat es bei Pegasus eigentlich immer gegeben, also was ich für Shadowrun oder eben für Cthulhu. Ich glaube, bei Magic gibt es auch, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ja, also so Support-Programme, genau, bei Heidelberger, das sind die Heidelbeeren, die dann einmal Spiele erklären, das ist vor allem auf die Messen interessant. Und da war es dann auch so, dass halt die Leute, die jetzt Supporter waren, halt auch recht, weil die dann auch immer so Geschichten, also was ich, die haben dann einfach so Beginnerboxen auch gekriegt und so weiter und selber halt Lesezeichen und so oder selber Sonderkarten. Da war einfach für die Leute auch war ein gewisser Drive da, dass man sagt, man bringt das manchmal auch in die Community. Und ja, also.
Naja, das mit den Supportprogrammen, das haben eigentlich, was ich also mitgekriegt habe, gerade bei den Rollenspielverlage im Prinzip eigentlich fast alle gemacht, die irgendwie deutschsprachig waren oder einen deutschen Vertrieb gehabt haben in Wahrheit und eine gewisse Größe überschritten haben.
Ja, das stimmt. Es ist einfach, dass du natürlich als Rollenspielverlag da trotzdem, glaube ich, die Werbung und die Manpower vielleicht oft nicht ganz so leisten kannst. Und wenn du dann sagst, du hast Leute, die eh von dem begeistert sind, die das auch gern machen und du gibst denen was dafür, hat das schon hin. Also ich sehe das auch als unproblematisch.
Ja, es ist die Frage, wie es zukünftig wird in der Richtung. Ich weiß, dass viele Supportprogramme zurückgefahren worden sind und manche Firmen das jetzt anders lösen oder komplett auch eingestellt haben, schon im Vorfeld, bevor die ganze Geschichte jetzt da gekommen ist.
Ja, ich muss sagen, was ein bisschen das Thema ist, ist das, dass gerade am Anfang oft Supportprogramme sehr großzügig funktionieren, also wo es sehr einen guten Return of Investment sozusagen hast, ja, und das manchmal dann ein bisschen einschläft. Wo es dann auf einmal sozusagen dann irgendwie was macht, dass dann diese Support-Punkte, die du kriegst, weniger wert sind und so weiter und so. Also das ist immer so ein Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir, ich habe irgendwann einmal zum Supporten für Munchkin aufgehört, einfach weil die Zeit nicht mehr da war. Ja. Das ist aber, Ja, ich muss sagen, nach wie vor meine Begeisterung für Munchkin ist einfach da. Ja. Ich meine, ich habe jetzt nie, muss ich ganz ehrlich sagen, das klassische Munchkin gehabt. Ja. Ich habe es ein paar Mal gespielt, habe es nie gehabt. Meine Grundversion war immer das Munchkin Cthulhu und das Star Munchkin und jetzt eben das Munchkin Warhammer 40.000. Aber ich meine, wenn ich das so sehe, ja, Steampunk Munchkin oder Munchkin Oz, ja, oder, ja, was gibt es sonst noch? Ja, Munchkin Apocalypse mit Judge Dredd und Mass Attacks, da, die würde ich mir schon kaufen. Ja. Nur bei mir ist es halt immer so, ich habe die Karten immer auf Deutsch gekauft und ich will jetzt auch relativ wenig eigentlich mit englischen Karten mischen. Darum, das hält mich zurzeit ein bisschen so ab. Jetzt warte ich halt immer, was rauskommt. Und stellenweise ist es immer so, dass leider die Booster eben nicht rausbringen auf Deutsch.
Ja, das war eigentlich eher eine für meine nächsten Fragen gewesen, im Sinne von eben auf Englisch hat man natürlich, ist eh ganz klar, um einiges mehr Auswahl, beziehungsweise sicherlich ist da eine höhere Verfügbarkeit. Und das Mischen zwischen Deutsch und Englisch bei Systemen ist, stellen wir es schon, ein bisschen blöd.
Ja, aber es geht in Wirklichkeit. Also das, was ich jetzt gesagt habe, das ist halt nur Bequemlichkeit. Also man kann es ohne Probleme mischen. Ich habe auch gewisse Promokarten, die ich halt nur auf Englisch gekriegt habe, die es halt nicht auf Deutsch gibt. Ja, die sind nicht drinnen. Und das ist egal. Ich glaube zum Beispiel auch, dass jetzt grundsätzlich die englischen Versionen oft nicht so schlecht sind, weil der ganze Wortwitz oft in die deutschen Übersetzungen, also sie bemühen sich zwar extrem, ja, also das ist ein wahnsinnig hoher Level, aber stellenweise dieser Wortwitz, ich sage mal, bei einer Karte von 30 oder so, ist wahrscheinlich die englische einfach lustiger wie die deutsche.
Ja, also ich sehe es ja auch schon, wenn ich mir jetzt den englischen Titel nur für die Titeln hernehme, also die englischen zum deutschen, wenn ich sage Munchkin Blender, ist für mich her ein bisschen anders als Munchkin im Mixer. Da fällt der Wortwitz ein bisschen. Und genauso das Munchkin 2 heißt ja Unnatural Axe, abartige Axt, eher unnatürliche Axt, aber dann ist es wieder kein reißerischer Titel, ja. Und man merkt sich da stellen, weil es bei manchen Karten, eben aufgrund des D&D-Bezuges, dass da schlichtweg sehr eigenwillige Übersetzungen sind. Ich gehe auch davon aus, dass du das eigentlich ohne Probleme spielen kannst, weil die Karten ja keine Regeltiefen mitgeben. Mhm. Sie haben extrem viel rausgebracht. Also ich hätte nicht geglaubt, dass sie in die 20 Jahre, was es gibt, so viel rausgeschossen haben. Das ist schon irre.
Nein, das hat mich auch jetzt ein bisschen, muss ich sagen, weil ich mir im Vorhinein zu diesem Podcast mal Wikipedia beziehungsweise auch die Munchkin-Website und so weiter anschauen, es gibt extrem viel. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Jetzt rein, wenn man nur auf Englisch schaut und auf Deutsch gibt es auch extrem viel, weil trotzdem muss man sagen, Pegasus sehr viel einfach auch übersetzen hat lassen und produziert hat. Ja. Muss man sagen. Also, meine letzte Anschaffung war eben Warhammer 40.000. Und zwar Warhammer 40.000 inklusive der ersten Erweiterung Glaube und Geballer.
Das, was ich jetzt noch sagen muss, also grundsätzlich ist ja Munchkin ein sehr einfaches Spiel, weil ich brauche im Prinzip, wie wir geredet haben, eigentlich nur ein Grundspiel, eines der vielen in Wahrheit, an sechsseitigen Würfe und das war es in Wahrheit dann schon wieder. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Der Bequemlichkeit halber vielleicht nur einen Counter, falls irgendwie war, damit ich weiß, welches Level, das ich gerade aktuell habe. Das kann mitunter recht spannend sein. Da eignet sich ja natürlich auch ein zehnseitiger Würfel oder ähnliches, falls es ist, weil selbst beim Stufenaufstieg kann man schummeln und das steht auch in die Regeln drinnen.
Es gibt da zum Beispiel eigene zehnseitige Würfel, die sind ungefähr doppelt so groß wie ein normaler Zehnseiter, quasi dann der Munchkin-Kopf, also diese Logo vom Munchkin, mehr oder weniger auf das vom ersten Munchkin kommt, dann drauf ist sozusagen, dass man es geschafft hat. Ja. Aber es muss ja auch nicht beim Level 10 enden in Wirklichkeit. Also es gibt ja das Epic Munchkin auch. Das ist auf Englisch, glaube ich, heißt es Munchkin Go Up a Level. Und auf Deutsch, glaube ich, heißt es eben Epic Munchkin, wo man dann quasi Stufe 11 bis 20 spielen kann, wo man im Prinzip dann Epic Level Fähigkeiten dazu kriegt. Die sind stöhnweise, sind sie eben ausgebracht worden, Munchkin Go Up a Level, also Epic Munchkin. Es hat aber dann auch Erweiterungen gegeben, die es, glaube ich, nur zum Ausdrucken gegeben hat. Also die hat es dann nicht auf Deutsch gegeben, aber auf Deutsch hat es dann eben zusätzlich das gemacht. Ja. Ich glaube, wir haben sogar mal dann ein God Munchkin gespielt, wo wir dann bis Stufe 30 gespielt haben oder so. Da haben wir dann eigene Regeln ausgedacht. Das war aber dann schon ziemlich, ziemlich wild.
Das kann man gut vorstellen, ja. Ja, absolut. Also, grundsätzlich muss man sagen, wenn ich jetzt dann einen Munchkin-Charakter im Prinzip spiele, dann bin ich ja, wie wir gesagt haben, das Geschlecht und die Rasse am Anfang, was man darstellt. Man kann das Geschlecht genauso verändert bekommen wie die Rasse, beziehungsweise halt eine andere Klasse oder mehrere Klassen kriegen. Und was ich zum Beispiel auch recht witzig finde, ist, dass es gibt ja, weil du vorher, wenn wir das ein bisschen zurückspielen noch, nicht nur das Thema mit, es gibt Gegenstände, die halt nicht nur rassen- oder klassenbezogen sind, sondern auch geschlechtsbezogen.
Also es gibt, genau, es gibt da Dinge, die du nur geschlechtsbezogen tragen kannst, was recht nett ist, weil, ich sage mal so, also Rasse und Klasse, die kannst du zu einem gewissen Grad kontrollieren. Weil du kannst einfach sagen, also wenn du jetzt eine weitere Klassen- oder Rassenkarte hast, ja, dann kannst du sagen, okay, ich will jetzt kein Zwerg-Barbar mehr sein, sondern ich will jetzt Elfen-Zauberer zum Beispiel sein. Und dann quasi legst du die zwei Karten ab. Also die musst du da wirklich weggeben, nicht irgendwie in deinen Rucksack, sondern die gibst du da weg. Und dann kannst du sagen, okay, passt, ja. Und jetzt Geschlecht kannst du aber eigentlich nicht so ändern. Also Geschlecht, das ist wie immer, sage ich mal, von außen kontrolliert, weil du brauchst eben, ich bin mir nicht sicher, es ist ein Fluch.
Also, es ist ein Fluch, ja, ändere dein Geschlecht, ja.
Ändere dein Geschlecht, ja. Ich meine, es gibt theoretisch auch dann, ich weiß jetzt nicht, es gibt zum Beispiel einen Wunschring, der einen Fluch rückgängig machen kann. Ich weiß aber nicht, ob der dann sozusagen das auch entspricht. Also wahrscheinlich kennt man dann da eine gewisse...
Das ist möglich, ja.
Also eine gewisse Möglichkeit.
Ja, es gibt ja auch den einen Ring und den anderen Ring.
Ganz genau, ganz genau.
Und die Buchhalter des Bösen.
Ganz genau, ganz genau. Der Buchhalter des Bösen, ja.
Nein, also ein Munchkin macht im Prinzip auch schon Spaß, wenn man nur die einzelnen Karten durchschaut, auch wenn man es nicht spielt. Weil die Zeichnungen sind absolut fesch und einzigartig und der Wortwitz, auch wenn er hin und wieder ein bisschen hinkt im Deutschen, aber grundsätzlich sind die einfach nur wunderschön gemacht.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Wen würdest du Munchkin nicht empfehlen?
Das ist jetzt eine gute Frage.
Weil empfehlen kann man es ja grundsätzlich immer an jeden, der Spaß am Kartenspiel hat, beziehungsweise ein bisschen, in richtungstechnisch ist sie abgebildet, alles Mögliche. Wurscht, ob ich Fantasy oder Science Fiction haben will, Horror oder Vampire oder was, oder Piraten. Also grundsätzlich deckt Munchkin diese jetzt schon komplett ab. Aber wer sollte oder wer wird wahrscheinlich keinen Spaß dran haben?
Wer keinen Spaß dran haben wird, also ich möchte jetzt einmal vorausschicken, dass ich schon von Leuten gehört habe, sie spielen Munchkin, wo ich es nie erwartet hätte. Also das ist ganz witzig, ist mir erst vor einiger Zeit wieder passiert, wo wer sagt, ja, und er hat dem jetzt ein Munchkin gespielt und ob ich das rein zufällig auch kenne, sage ich, hey, ich habe 10 Sätze daheim mindestens, ja, danke. Und das ist dann lustig, ja, irgendwie. Ich glaube, jetzt zu sagen, also dieser Type von Leuten kann ich Munchkin nicht empfehlen, schwierig, ja, also da fällt mir keiner ein, das würde mit so ziemlich jedem spielen. Ich glaube, es gibt Leute, die nicht verlieren können. Das ist schwierig. Also wenn ich jetzt zu einer bin, der wirklich so dieser Powergamer ist, der ja da aufs Korn genommen wird, ja, also der ein Problem damit hat, wenn er im Rollenspiel quasi schlechter aussteigt wie alle anderen. Ja. Also der so auf Sieg und Gewinnen getrimmt ist und der quasi auch nicht über sich selber lachen kann. Ja. Und der es nicht vertragt, wenn irgendwer einem, sag ich jetzt einmal so, eine scheißt, ja, die sind sicher schlecht. Also die haben dann ein Problem. Ja, weil in Wirklichkeit, also wenn ich da zusammensitze mit meinen Freunden oder Mitspielern, da geht es einfach hoch her. Ja. Ich meine, da bin ich kurz davor, dass ich auf Level 10 aufsteige und habe schon alles gegeben. Ja. Und dann auf einmal grinst der mir gegenüber blöd und haut mir genau die eine Karten rein, was mir dieses ganze Konstrukt sozusagen wieder zusammenhaut. Ja. Und da muss man einfach sagen, man muss über sich selber lachen können, man muss und man darf das, was da gemacht wird, nämlich das eine Scheißen, ja, das andere Leute behindern, das unfair spülen, ja, das darf man einfach nicht ernst nehmen. Wenn man das ernst nimmt, wenn man da einfach jetzt nur so der Taktiker ist, der ganz der Orge, der da das Bier ernst nimmt, dann glaube ich, war schwierig. Dann glaube ich, hat der keinen Spaß. Wobei, das gilt ja nicht nur für Munchkin. Also ich glaube, dass das alle Spiele, sei es jetzt ein Kartenspiel, sei es jetzt ein Brettspiel, sei es jetzt ein Rollenspiel, egal ob das jetzt kompetitiv ist oder nicht. Ich glaube, dass bei jedem Spiel einfach im Vordergrund stehen sollte, man verbringt da jetzt, das macht jetzt fast ein bisschen philosophisch an, man verbringt einfach eine Zeit miteinander und so dieser sportliche Gedanke, es gewinnt einfach einer, wenn es jetzt ein kompetitives Spiel ist, und das passt da so. Und aus und nicht angefressen sein dann oder so. Und auch nicht angefressen sein, weil irgendwer wem eine scheißt oder so. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich spüre und meine Frau mitspült, ja, und sie legt mir halt die Karten hin, dass sie mir total eine haut, ja. Ja, das ist halt so, weil es das Spiel hergibt, aus. Ja. Und das passt eigentlich. Und wenn ich das nicht vertrage und das nicht verputzen kann, dann habe ich ein Problem. Ja. Weil dann kann ich das nicht abstrahieren genug und dann sollte ich das nicht spielen. Ja. Ich glaube, es gibt ein Spiel, ein ganz klassisches Spiel, das jetzt zusammenfasst, das, was eigentlich für alle Spiele gelten sollte, und das heißt, Mensch, ärgere dich nicht.
Genau. Über das machen wir aber keinen Podcast.
Nein, über das machen wir keinen. Wobei man sagen muss, es gibt den Spiele-Podcast. Beim Spiele-Podcast ist einmal über 1,5 Stunden Mensch, ärgere dich nicht besprochen worden, als High-Level-Strategie-PvP-Game. Also die haben das natürlich so satirisch gemacht, das war super. Das war echt super.
Okay.
Ich habe mir angeguckt, das ist wirklich super. Ja. Also wo der sagt, nein, das ist Combat und wie schaut es da aus und so weiter, was ist da als aleatorische Element dabei und so weiter, das Glücksmoment und wie kann ich meine Armee aufstellen, die halt aus 4 Pömpel besteht und so weiter und welche Möglichkeiten habe ich, den anderen anzugreifen und so weiter, das ist ziemlich lustig. Aber das ist schon einige Jahre alt.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe jetzt gerade ein bisschen gegoogelt und das haben wir bei 2007 oder sowas.
Ja, genau, das kann sein.
Das ist irre. Ja, man kann über viele Themen sehr lange reden, aber.
Ganz genau. Aber das habe ich einfach ziemlich lustig gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, wer Munchkin spielt, ja, ist ja eh schon bewusst, dass damit das eigene Hobby aufs Korn genommen wird. Und genau das ist er. Und darum soll es auch wenig ernsthaft sein.
Definitiv. Es ist ein wunderbares Spiel. Es ist das Nebenbeispiel oder auch ein Spiel, was man spielen kann, wenn man nur auf andere Mitspieler auf einer Rollenspielrunde wartet, weil derjenige oder diejenige im Stau steht oder vielleicht noch ein bisschen länger arbeiten muss, bevor die Spielrunden anfängt. Oder einfach so zwischendurch, wenn man Lust auf irgendein lustiges Thema hat.
Genau. Also ich mache es zum Beispiel so, dass ich, wenn ich irgendwo auf eine Rollenspiel-Convention oder so fahre, also ich fahre zum Beispiel einmal im Jahr auf die Anrufung, das ist die Cthulhu-Convention in Deutschland. Und da ist eigentlich das Munchkin Cthulhu immer einbockt. A, weil es nicht viel Platz wegnimmt und B, weil es einfach trotzdem immer sein kann, dass irgendwas ausfällt und dementsprechend ja, man dann sich da einfach so beschäftigen kann. Und da bin ich definitiv nicht der Einzige, der das macht.
Mitspieler 3 bis 6 Spieler. Hast du schon mal eine Runde gehabt mit mehr als 6 Mitspieler?
Ja, wird aber dann, also bei diesem Munchkin Hold'em, bei diesen Mega Munchkin Events quasi, die ich dann versucht habe, da habe ich dann glaube ich wirklich auch schon 8 Spieler oder sowas gehabt. Ist nur insofern problematisch, weil es dann einfach eine Runde, also ein Durchgang, wahnsinnig lang dauert. Und es ist halt so, man hat trotzdem ja immer nur in seinem eigenen Zug primär was zu tun. Ja. Und man verliert dann im Laufe der Zeit ungefähr die Hälfte der Spieler, sage ich jetzt mal inhaltlich ein wenig, weil die halt dann einfach nicht so das Interesse daran, was ich verstehe. Also ich sage mal so, 3 bis 6 Spieler, 3 ist fast ein wenig. Ich würde jetzt sagen, 4 bis 5 Spieler ist fast am idealsten. Ja. Also 6, das zögert dann gewisse Dinge auch schon lang hinaus. Ja. Aber ja, es geht.
Ja, also im Endeffekt für jede Clanfamilie absolut interessant.
Ich glaube, man lernt dafür in Richtung Konfliktmanagement.
Das kann man gut vorstellen. Also wenn ich das mit ein paar spezielleren, oder anders gesagt, wenn ich das eben mit Personen spiele, die verlieren lernen müssen.
Ja, ganz genau.
Ist es sicher.
Verlieren, mit unfair Fairness in Wirklichkeit umgehen. Ja? Und so, weil das ist halt schon interessant, wenn man dann sagt, naja, es ist halt, das ist ja mein Freund und der wird das nicht. Und das sind dann die machen das natürlich logisch. Ich würde das auch so machen.
Gibt es sonst noch irgendwas von deiner Seite hier?
Spielt's Munchkin.
Dann würde ich sagen, ich danke.
Jo, ich danke ebenfalls. Danke, dass ihr wieder dabei sein dürfen und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wo ich sicher auch wieder irgendwas erzählen kann oder so.
Definitiv. Wunderbar. Danke dir. Ciao.
Perfekt. Du dann. Ciao. Servus.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentweeter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast@drachentweeter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.